Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich und ich freue mich, dass uns heute Gisela Höhne besucht. Sie hat das Theater Rambazamba gegründet vor über 30 Jahren. Es geht ihr um Leben und Arbeiten mit geistig Behinderten. Und das Theaterspielen, das gelingt Rambazamba-Leuten so selbstverständlich, so temperamentvoll und künstlerisch, dass in jedem Moment klar ist, hier geht es um Theater, nicht um Therapie. Willkommen, Gisela Höhne. Ich freue mich, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Frau Höhne, bei Rambazamba gibt es viel Action, die Kostüme sind sehr wichtig, die Klänge sind sehr wichtig. Wenn Sie in einer, ich sag mal, üblichen Theateraufführung sitzen, ist Ihnen dann womöglich schnell langweilig?
Ja, das ist ein hartes Wort, jetzt ein hartes Urteil über das andere Theater. Aber es ist schon so, dass mir in der Regel etwas fehlt. Und zwar von der unglaublichen Direktheit und Spielfreude, die nicht über den Kopf unbedingt geht oder vor allem nicht über den Kopf, sondern in einer ganz anderen Aufbereitung des Stoffes, in dem die Spieler mitgehen können, die wir übrigens nicht geistig behindert nennen, sondern Spieler mit einer anderen geistigen Ordnung.
Das Wort wollte ich Ihnen noch lassen.
Ja, danke. Und also das ist ja, hängt auch mit der Präsenz unserer Schauspieler zusammen. Es gibt wunderbare Schauspieler in ganz Berlin und überall. Also das ist wirklich ja eine hohe Qualität. Aber man erwartet natürlich was anderes, wenn man Rambazamba-Schauspieler ansehen will. Für die einen ist es ein Grund, nicht hinzugehen. Die sind ja doch behindert. Und für andere ist es gerade die Neugierde auf das andere, was da anders dargestellt wird.
Gisela Höhne macht seit über 30 Jahren Theater und ihre Schauspieler, die haben meistens Down-Syndrom, Trisomie 21. Menschen mit anderer geistiger Ordnung, hat sie uns eben erzählt. Rambazamba heißt die Truppe, ist inzwischen international bekannt, hat im Ausland gastiert, die Wiener Burg gestürmt. Und Gisela Höhne leitete das Theater selbst bis 2017, inszeniert aber immer noch mal wieder und hat gerade mit Rambazamba Theater und Leben zwischen Tiefen und Höhen ein sehr erfahrungsgesättigtes Buch vorgelegt. Frau Höhne, viele werden fragen, Theater spielen mit Menschen, deren, ich sag mal, rationale Intelligenz doch sehr vermindert ist. Was schätzen Sie an Ihren Schauspielern? Wo docken Sie an?
Ich würde mal das sehr vermindert ein bisschen relativieren. Es gibt eine gewisse kognitive Einschränkung, die in einem streng logischen Denken mündet, die ist bei vielen Schauspielern nicht so da. Aber ehrlich gesagt interessiert einen das ja am Theater auch nicht so, sondern die Gefühle sind viel wichtiger. Und da von Anfang an habe ich mit den Körpern gearbeitet. Also es geht um Erfahrung, um eigene Erfahrung. Erwische ich die eigene Erfahrung, die eigene Betroffenheit in irgendeiner Form, dann machen sie mit, dann improvisieren sie und dann erfinden wir die tollsten Geschichten. Schafft man das nicht, kommt gar nichts. Also es ist wirklich ganz wichtig, ganz eng mit den Schauspielern zusammenzuarbeiten und viel Improvisation und körperliche Übungen zu machen, um diese Erfahrung, die jetzt in Zusammenhang mit diesem Stück, was man machen will, gebracht werden kann. Und dann legen Sie los. Aber dann legen Sie los.
Spielen wir das mit dem Loslegen noch mal weiter, Frau Höhne. Rambazamba schreckt ja vor nichts zurück. Ja? Also Shakespeare, Schiller, Melville, Moby Dick, alles dabei. Dazu eine ganze Reihe von Grund auf selbst entwickelten Stücken. Sie haben zum Beispiel im vergangenen Jahr Lorcas Donna Rosita bleibt ledig auf die Bühne gebracht. Und wenn ich in den Proben Mäuschen spielte, wie geht das los? Ich meine mit so einem Satz, also ich habe dieses Regiekonzept, ich stelle mir diese Figur so und so vor und das ist mein Ablauf, können Sie ja nicht landen. Wie geht das los?
Also zumindest ich mache es nicht so. Also wir haben viele Gastregisseure inzwischen auch und die versuchen es auf diese Weise erstmal. Ich habe das sehr schnell erkannt, dass das nicht geht. Ich arbeite immer zu Anfang mit dem Körper, mit Improvisationen, zu Themen.
Und Beispiel?
Ja, bei Donna Rosita ist es schon schwieriger, aber ich würde mal auf ein anderes, weil das ist natürlich ein spezielles Stück und es fällt eigentlich auch aus meinen Stücken ein bisschen heraus, die ich gemacht habe. Aber wenn ich an den Winternachtstraum denke, Shakespeare, wie wir damit gearbeitet haben, wie komme ich in einen gefährlichen Wald? Ja, wie bewerbe ich mich um jemanden, den ich bewundere? Was macht mein Körper dann? Was sehen wir anderen? Also wir improvisieren zu Themen und gehen aber über den Körper ohne Text. Und dabei kommt man oft an Stellen, wo etwas aufbricht. Denn bei unseren Spielern, muss man doch sagen, ist viel Negatives, viel Traumatisiertes unter der Oberfläche. Und in der Arbeit an dem Thema, dann bricht das einfach manchmal auf. Und dann passieren unglaublich beeindruckende Szenen und die sind wiederholbar. Mhm. Das ist das Interessante daran.
Ist ja auch die Frage, wie man das erreicht, dass Ihre Schauspieler das dann doch so lernen, mit mehr Zeit wahrscheinlich als andere, aber dass es dann doch eben ein Stück ergibt. Bei allem Improvisieren muss ja was verabredet sein, es muss eine gewisse Wiederholbarkeit da sein, sonst hat man ja keinen künstlerischen Prozess.
Genau, die Improvisationen, die wild in alle Richtungen erstmal gehen können und die werden aufgeschrieben. Das ist sozusagen das Fundament dann, wenn man damals am Anfang, haben wir zwei Jahre probiert, wir haben uns ja selten getroffen, einmal in der Woche, später ein Jahr. Und das ist das Fundament dann gewesen, warum ich gesagt habe, so, das können Sie sprechen, das verstehen Sie, das können Sie spielen. Und daraus baue ich dann das Stück. Mhm. Und das wird dann tatsächlich geübt. Und da gibt es natürlich Methoden wie Musik, wie Klänge, Kostümteile und so weiter, dass die Spieler ihre sozusagen Erinnerungen haben. Ja, da muss ich jetzt das machen und jetzt beginnt mein Gang. Aber ich muss Ihnen auch sagen, diese Schauspieler sind eigentlich großartig. Die wissen es meist auch ohne Hilfe. Sie lernen mit dem Körper. Sie haben das so in sich dann drin, dass sie also weiterspielen, auch wenn ein anderer vielleicht mal ausfällt, dann helfen sie sich gegenseitig. Sie stehen dann über der Sache. Sie sind drin und gleichzeitig können sie beobachten, was die anderen machen. Da sagte Angela Winkler mal, du musst da hingehen zu ihren Kollegen, weil da kannst du beobachten, wie Schauspieler spielen.
Angela Winkler, die berühmte Schauspielerin, hat ihre Tochter bei Ihnen, bei Rambazamba. Die Nele spielt seit Jahrzehnten. Ich möchte nochmal auf dieses Stichwort kommen, was Sie so schön einwarfen. Sie helfen sich gegenseitig. Nun haben Sie Menschen, die sprechen unterschiedlich gut, unterschiedlich schlecht. Die können die Texte, lange Texte, geht nicht, aber viele bringen dann doch, wenn man lang genug mit ihnen übt, einen langen Text ganz gut zustande. Wenn man sich gegenseitig hilft, Wie sieht das aus? Denn Text bleibt ja ein Teil des Mediums. Also man kann ja nicht nur mit Körper und Kostümen spielen. Wie geht das dann?
Na, es gibt ja halt sehr, sehr unterschiedliche Schauspieler auch. Und übrigens einige lernen inzwischen auch leichter, längere Texte. Mhm. Also üben müssen sie schon alle sehr. Das ist schon eine Schwierigkeit. Und ich habe nie mit so sehr langen Texten gearbeitet, sondern in dieser Improvisationsphase rausgefunden, was können sie sprechen. Und habe auch reingegeben, so Möglichkeiten, die sie dann, wenn sie gut sind, wenn sie treffen, dann nehmen die auch. Und dann schreiben wir das natürlich auf und dann hat man schon mal so ein Fundament.
So kleine Textbücher haben sie dann selber?
Wir haben dann Textbücher und also mein Sohn spricht da nicht so besonders gut und liest auch nicht, aber seine Texte kann er alle lesen und findet das im Textbuch auf jeden Fall. Die haben ja auch alle eine Besessenheit. Die wollen ja auch Theater spielen. Die wollen es dann richtig machen.
Und Sie sind diejenige, die Geduld hat zu üben?
Ja, wenn ich mit ihnen inszeniere, ich ja nicht mehr die Hauptinszenatorin, aber ja, natürlich zu üben oder loszulassen. Das Wichtigste ist eben auch loslassen von einer Idee oder eben einen ganz anderen Weg gehen. Und das musste ich in fast jedem Stück, musste ich die Ursprungsidee loslassen und sagen, okay, also wir hatten mal so ein Stück Kaffee, Leben und Tod und das sollte auf Fantasien der Schauspieler beruhen und es ging nichts los. Es ging nichts los. Wir improvisierten wie die Wilden und die absurdesten, abstrusesten Szenen, die sind überhaupt nicht, haben nicht angebissen, bis ich erkannt habe, das hängt damit zusammen, dass ein Café gar kein Ort ihres Lebens und ihres Daseins ist. Das war so kurz nach der Wende, nach dem Mauerfall. Da war das noch so. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, das ist das Café eurer Träume. Ihr könnt da alles, aber auch alles sein und tun, was ihr wollt. Da gingen die Tore auf und die haben improvisiert wie die Wilden.
Wie das aussehen mag, improvisieren wie die Wilden, das kann ich mir schon anhand Ihrer Körpersprache jetzt vorstellen. Sie haben 30 Jahre Erfahrung mittlerweile, aber so zu Anfang, als Sie sich das selber erarbeiten mussten, wie geht das? Was kann ich auch abfordern? Was ist wiederholbar? Was kann ich nicht erwarten? Was bereichert mich, womit ich nie gerechnet habe? Wenn Sie sagen, improvisieren und es funktioniert, ist es ja wunderbar. Aber wenn Sie merken, dieser tolle Gedanke, liebe Gisela, den du dir gut gemacht hast, zieht gar nicht. Was ist dann, wie ist der Boden dann? Also ist das, gibt es keine Reaktion, gibt es Proteste?
Ja, gar keine. Also in der Regel, wenn man sie nicht erwischt bei ihren Interessen oder bei dem, was sie sich vorstellen können oder bei ihren Erfahrungen, dann passiert eigentlich gar nichts. Sie verbiegen sich auch nicht. Sie machen auch keine schlechten Vorschläge dann. Normale Schauspieler würden sich immer bemühen, doch noch einen Vorschlag zu machen für den Regisseur. Das machen sie nicht.
Sitzen wenn ich sie dann nicht erwische,
gucken sie an. Dann lassen sie mich einfach mal im Regen stehen. Das ist nicht bös gemeint, aber es interessiert sie dann einfach nicht. Oder es berührt einfach nichts in ihnen. Und dann liegt es immer bei mir. Ich muss mich voll einbringen, von Anfang an. Mhm. Ich sag mal, bin ich müde, sind die auch müde. Bin ich krank, ist die ganze Truppe krank. Also 100% von mir, dann kann ich genauso viel auch erwarten. Und dann muss ich loslassen. Ich muss einfach, das ist immer wieder passiert, von meinem ursprünglichen Gedanken loslassen. Aus Struwwelpeter wurde Mongopolis, ein Stück über die Auswahl perfekter Menschen. Das war dann natürlich ein ganz anderes, aber es war die Konsequenz aus Struwwelpeter. Aber Sie haben es mir schon vorher gezeigt. Struwwelpeter hat Sie nicht interessiert.
Das heißt sozusagen, sind Sie dann den Weg Ihrer Schauspieler nachgegangen?
Immer wieder.
Die waren in dem Moment auf eine gewisse Weise klüger als Sie.
Genau, das war noch ein anderes, ganz schönes, anschauliches Beispiel. Also Lysander, Sommernachtstraum, Winternachtstraum, geht ja eigentlich in den Wald mit Hermia. Mein Lysander wollte nicht. Es war nichts zu machen. Die Hermia hat ihn angefleht und ich habe immer ein bisschen Text auch eingebitte. Nein, hat er gesagt, im Wald ist es kalt, im Wald ist es dunkel, sind wilde Tiere. Und ich habe immer leise so Möglichkeiten der Antwort reingegeben und dann sagte er, habe ich gesagt, und er wiederholte das, ich bleibe bei Mutti und Vati. Und damit war alles erledigt, die Szene war zu Ende und das war die Wahrheit. Er war so eng mit seinem Elternhaus zusammen, dass er nicht gehen konnte.
Gisela Höhne ist bei uns zu Gast und wer je einen Theaterabend mehrfach gesehen hat, im ganz konventionellen Theater, der weiß, jeder Abend ist ein bisschen anders, geklonte Aufführungen gibt's nicht. Aber bei der Arbeit von Rambazamba gibt es das Unvorhersehbare auch ein bisschen als Programm. Das ist manchmal unheimlich bereichernd, manchmal auch ganz, ganz schwierig. Man kann nicht alles proben. Ihr Buch, Frau Höhne, beginnt mit einer Szene, die Sie dann doch garantiert an den Rand Ihrer Nerven gebracht hat. Rambazamba spielt zum ersten Mal im ehrwürdigen deutschen Theater und eine bestimmte Schauspielerin geht nicht auf die Bühne, spricht keinen Ton, verweigert sich, kann nicht, will nicht, ich weiß nicht. Sie müssen Blut und Wasser geschwitzt haben. Was tut man in solchen Momenten? Was tun Sie dann?
Ja, das war schon also wirklich für mich auch eine sehr große Herausforderung, weil damit hatten wir nicht gerechnet. Weil gerade diese Schauspielerin ist eine Vollblutschauspielerin. Und die probt also bis an über die Grenzen hinaus. Kein Tabu beachtend, nichts. Und die steht hinter der Bühne und ich stand da auch, weil ich war in dem Stück, hatte ich mich als Erzählerin noch so als Sicherheitsfaktor eingebaut. Das Stück hieß Prinz Weichherz. Sie sollte die Mutter spielen. Alle waren auf der Bühne, hatten sich unter so ein Tuch gelegt und sie kam nicht. Und ich habe nur gesagt, Franzi, du musst auftreten. Und die rührte sich nicht. Und ich wusste, dass Franzi epileptische Anfälle bekommen kann. Und ich dachte, oh Gott, hoffentlich jetzt keinen Anfall. Und die ging nach wie vor nicht. Und dann habe ich sie am Arm so gepackt. Und später hat sie gesagt, du hast mich gekniffen. Ich habe sie festgepackt und habe gesagt, komm, wir treten jetzt beide auf. Und dann bin ich mit ihr auf die Bühne gegangen, was nicht geplant war. Und da habe ich sie freundlich angeguckt und dann hat sie glaube ich, nochmal gefragt, was möchtest du jetzt sagen? Und dann hat sie den Satz gesagt und dann war, aber das ist wieder in
dann
jeder
kam der
Vorstellung.
Stein ins Rollen,
ja, aber es war in jeder dieser Vorstellungen wieder, dass sie nicht auftrat und ich sie nehmen musste, mit ihr auf die Bühne gehen. Und im nächsten Stück war es wieder. Und da habe ich ihr dann irgendwann gesagt, Prinzi, ich hole dich noch einmal auf die Bühne, dann nie wieder. Und dann trittst du eben nicht auf. Von da an ging's.
Das ist interessant, denn Sie gehen ja an die Arbeit mit einer professionellen Haltung. Ja. Ran. Sie sind gelernte Schauspielerin, studierte Theaterwissenschaftlerin, kennen das Theater von allen Seiten und Sie fordern auch, also Sie herausfordern, ist vielleicht der bessere Ausdruck, aber Sie bestehen auch drauf, dass es am Ende wirklich ein Stück gibt, das man sich angucken mag, nicht aus sozialen Gründen, sondern aus Theatergründen.
Genau, darum ging es von Anfang an. Wir haben immer gesagt, dass wir machen Theater und nicht mit der Rechtfertigung Therapie oder Pädagogik, sondern wir wollen gutes, hinreißendes Theater machen, was die Leute mitnimmt, was sie überrascht. Ja. Und insofern war das immer das oberste Ziel. Am Ende muss es eine gute Aufführung werden, mit Stellen drin, wo es weich ist, wo man da oder da lang improvisieren kann, weiterhin. Aber es muss ein Gerüst geben, in dem doch die Geschichte so erzählt wird, dass sie die Leute verstehen.
Die berühmten Leute, die sich das angeguckt haben, die zum Teil auch mitgemacht haben. Ich nenne mal ein paar Namen. Der verstorbene Otto Sander, Angela Winkler, deren Tochter seit Jahrzehnten bei Rambazamba spielt. Frank Castorf hat sich's angesehen, früher Heiner Müller, Dimitar Gottschew, der berühmte Regisseur.
Eva Mattes hat mitgespielt.
Was haben die bei Ihnen gesucht und wie ist der Umgang dann zwischen den Kollegen mit und ohne Handicap?
Das ist ein diffiziles Thema, weil die einen haben Angst vor der Begegnung mit unseren Schauspielern, weil das ist, neben ihnen zu bestehen auf der Bühne, ist wirklich eine Herausforderung. Weil man muss richtig gut sein und man muss sein Bestes geben.
Inwiefern muss man
als Schauspieler? Als Schauspieler muss man richtig präsent und gut sein und nicht denken, das sind ja die Behinderten und das will ich nicht so vorleuchten. Ich bin ja doch zu stark sonst. Im Gegenteil, man muss richtig gut, richtig stark sein, denn die sind stark. Das sind wirklich Bühnenhaie. Die holen sich die Aufmerksamkeit und das Spiel wie kein anderer. Und Castorf und Gottschew und so weiter, die sind einfach gekommen wegen dieser Anarchie der Schauspieler. Die sind ja so wenig ganz festzulegen, sondern da ist immer eine Behauptung, auch eine Kraft, in der sie allen Tabus trotzen. Die spielen Sachen, die sich kein anderer Schauspieler trauen würde. Ja.
Gucken wir mal ins Publikum, Frau Höhne. Die meisten von uns begegnen selten behinderten Menschen mit Down-Syndrom und sind ein bisschen beklommen. Das ist ja gar nicht nur Vorurteil, sondern das ist einfach eine Beklommenheit. Und plötzlich lassen sie sich gerne angucken, wollen Kontakt. Hilft das auch?
Ja, also das ist eins meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Oh. Ja. Also erstmal, wir haben nicht nur Schauspieler mit Down-Syndrom, sondern mit verschiedensten,
Autisten, glaube ich auch.
Ja, und also verschiedenste, in Anführungsstrichen, Behinderungen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich hatte gefragt, wie das fürs Publikum ist.
Ja, ja.
Schauspieler mein Lieblingsthema angucken und schon ist es dürfen. Weg, ja.
Oder nein, sollen. Also das ist immer, was ist das Besondere an diesen Schauspielern auf der Bühne? Und sie stehen auf der Bühne und sagen, sieh mich an. Ich spiele für dich. Ich muss mich nicht verstecken. Und du sollst mich ansehen. Das ist nämlich der wichtige Punkt. Im normalen Leben ist es ja immer so eine verschämte Geschichte. Kann ich hingucken bei einem Mann im Rollstuhl?
Man möchte nichts falsch machen.
Immer ein bisschen, aber auf der Bühne, da stehen die da und sagen, da bin ich, ich spiele für euch, seht mich an. Und das ist ja in dem Wort Schauspieler auch schon drin. Und das finde ich wunderbar. Und dadurch werden die Zuschauer so frei. Die können hinschauen und genießen, nach wenigen Minuten gelingt das sofort. Und die sind am Ende immer sehr dankbar, auch berührt. Und ich glaube nicht unbedingt von der Geschichte, sondern von der Begegnung.
Wir sollten ganz dringend über einen Menschen sprechen, ohne den es Rambazamba nicht gäbe, nämlich ihren Sohn Moritz, 1976 geboren. War das Ihr erster Schauspieler bei Rambazamba?
Ja, das ist wohl wahr. Ich habe ja noch vor dem Mauerfall also einen Zirkus gegründet in der DDR, weil ich gesehen habe, dass die kreativen Fähigkeiten völlig unterbelichtet waren und andere auch. Also die Förderung war ja sehr, sehr wenig zufriedenstellend. Und da ist mir Moritz aufgefallen als ein wunderbarer, intensiver Schauspieler, der bis heute, also gerade hat mir wieder eine Bühnenbildnerin gesagt, ich sehe am liebsten zu Moritz. Er spielt so authentisch und intensiv, ohne ein Wort zu sagen.
Das ist aber wahrscheinlich schon der 25. Schritt. Moritz, 1976 geboren, macht bis heute mit.
Ja.
Wie war das als...
Er konnte ja nicht sprechen. Entschuldigung, dass ich reingehe. Er hat ja nicht gesprochen. Der hat ja alles gespielt. Der hat mit 4 Jahren noch kein Wort gesprochen.
So haben Sie das entdeckt, dass er andere Möglichkeiten
hat. Ja, dass er wunderbar spielt.
Wie war das, als Moritz geboren wurde? Sie haben ja nicht damit gerechnet, dass er so kommen würde, wie er ist. Wie ist man damit umgegangen? Sie waren eine junge, aufstrebende Schauspielerin und 1976 wurde Moritz geboren. Wie hat man Ihnen dieses Kind, wie haben Sie mit diesem Kind gelebt? Wie haben Sie es erfahren, als es kam?
Das wäre ja ein Buch für sich.
Wir haben bis 10 Zeit, aber länger nicht.
Naja, damals wusste man noch viel weniger, als man heute weiß. Ja. Und das, als ich Moritz bekommen habe und der Arzt mir das mitgeteilt hat, ganz sachlich und freundlich, aber eben doch, hat mir mitgeteilt, dass es ein Kind ist, was fast nichts können wird. Also gar keine positiven und nicht mal seine, die wunderbare Gutmütigkeit und das große Herz von Menschen mit Down-Syndrom, das wussten die ja damals auch schon, aber das hat er auch nicht aufgezählt. Er wollte mich vielleicht auch nicht falsch trösten. Und für mich war es schon sehr schwierig, weil ich schon mal in einer Diakonie gearbeitet hatte und sehr schwere Fälle da betreut hatte. und dachte, das will ich will nicht Mutter Teresa sein. Also das schaffe ich nicht. Und es gab aber einen tollen Professor, der irgendwann gesagt hat, nein, das ist ein ganz toller Kerl, bei dem funktioniert alles. Und ja, Sie können ihn auch ins Heim geben, so ohne Moralismen da drin. Das können Sie, aber er entwickelt sich besser bei Ihnen.
Und da war es entschieden?
Ja, also ich meine, irgendwie hatte man schon die Emotionalität aufgebaut ein bisschen. Aber dass es wichtig ist, dass wir es sind,
Sie haben
das
da
war wichtig.
Selber sehr zurückgesteckt in dieser Situation. Sie waren eine junge Schauspielerin, Sie waren auf dem Weg zum ganz großen Erfolg, Sie hatten schon Erfolg, dann eben der Moritz und der Entschluss, der Moritz bleibt bei mir. Sein Vater hat, glaube ich, weniger zurückgesteckt als Sie.
War auch meine Entscheidung.
Aber der Moritz bleibt bei mir, der Moritz kommt nicht in ein Heim. Das ist ja eine ganz große Entscheidung. Das war ja nicht immer leicht. Das, was er heute macht, er spielt Schlagzeug, er spielt Theater, das war ja zu Anfang nicht so.
Nein, es waren schon schwere Jahre, die ersten Jahre. Also mal plötzlich auch weg vom Theater. Also erst hatte ich es noch probiert, es unter einen Hut zu bringen, ging aber nicht. Und es kam ja so wenig zurück. Er hat sich so wahnsinnig langsam entwickelt. Er war immer liebevoll und liebenswert. Aber die ersten Jahre, da kann ich immer nur allen Müttern sagen oder Vätern, steht die durch, die ersten Jahre. Steht sie einfach durch.
Sie haben 8 Jahre lang mit dem Fahrradfahren geübt.
Aber nur im Sommer.
Nur im Sommer. So nimmt sie es gleich zurück.
Nur im Sommer. Und auch nicht jeden Tag, aber doch 8 Jahre lang immer wieder. Und die Entscheidung war natürlich damals, ich würde sie heute anders treffen, ich würde sagen, wir müssen uns das teilen. Klaus, du ein Jahr, ich ein Jahr. Aber damals war ich auch noch nicht so weit, obwohl wir sehr eigenständig emanzipiert gelebt haben. Aber ich habe dann gedacht, der Klaus Erfurt war damals ja zusammen mit Sascha Stillmark wirklich schon, die Karriere hatte schon stark begonnen. Die waren schon ganz wichtige, aufstrebende Regisseure am Deutschen Theater.
Das ist der Vater von Moritz.
Und dann dachte ich, gut, bei dir ist noch nichts klar, wie wird's wirklich, dann machst du das mit Moritz.
Gehen wir nochmal zurück zu dem Kind. Wenn Sie uns den Moritz beschreiben als Kind, was hat er gerne gemacht? Was konnte er gut, was konnte er nicht? Sie mussten sich ja auf ein Kind erstmal einstellen.
Also er konnte nicht mit Regeln spielen, er konnte nicht sprechen, also er konnte ganz vieles gar nicht.
Aber er konnte sie ganz doll lieb haben.
Ja, er war wunderbar herzlich, er konnte wunderbar lachen, wir konnten uns wunderbar kitzeln. Er ist gerne mit uns unterwegs gewesen, das haben wir immer gemacht, wir haben die Öffentlichkeit nicht gescheut. Aber er ist eben auch ganz spät gelaufen, er musste erst nach Herzberge. Er war so stur. Wenn er nicht mehr weiter wollte, egal ob wir am Strand waren, im Wald oder auf dem Treppenhaus, und Moritz war schwer, er ging nicht mehr. Und die ganze Familie konnte auch nicht mehr weitergehen, oder ich mit dem Baby Jakob auf dem Arm. Das war schon manchmal auch körperlich und nervlich sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber es wurde immer wieder eingefangen durch seine Herzlichkeit und
gab es einen Schlüsselmoment, dass diese Theatergruppe dann gegründet wurde, dass sie gesagt haben, ich habe den Moritz und der kann ganz viel, das habt ihr irgendwie noch nicht begriffen, aber ich muss es anders angehen.
Ja, gab es einen Schlüsselmoment. Das war, als die in der Tagesstätte, es gab ja keine Schulen für ihn, in der Tagesstätte ein Weihnachtsmärchen aufgeführt haben, was so grauenhaft schlecht war und nur die Defizite der Kinder gezeigt hat. Da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich schon zweimal studiert, ich studiere jetzt nicht nochmal Reha-Wissenschaften, ich mache jetzt, was ich kann, ich mache Theater mit diesen Kindern.
Defizite, also Kinder auf die Bühne bringen, und du musstest jetzt irgendwie doch zeigen,
was... Ja, und alle nicht. Die haben nur geweint und haben nach Mutti gerufen und die Texte haben die Erzieher gesprochen und die Kostüme waren auch hässlich. Und
gut gemeintes Fiasko.
Ja, gut, richtig. Also ich war entsetzt, zutiefst war ich betroffen davon, dachte ich, das ist doch dein Metier, das Theater. So, und jetzt musst du ran.
Die Schauspielerin Gisela Höhne brachte 1976 ihren Sohn Moritz zur Welt in der DDR. Sie war eine junge Schauspielerin, sie nahm das Schicksal, den Weg, den ihr Moritz beigebracht hat, nahm das an. Moritz ist ein Mensch mit Down-Syndrom und sie erzählt als Gründerin von Rambazamba, vor allen Dingen von den Fähigkeiten dieser Menschen, die sie zu Schauspielern ausgebildet hat, mit denen sie gearbeitet hat. Trotzdem ist es ja so, Frau Höhne, Sie waren eine junge, aufstrebende Frau und mussten von jetzt auf gleich Ihre eigenen Pläne komplett über den Haufen werfen. Sie haben dann ein zweites Kind bekommen, der Jakob. Das zweite Kind steht dann manchmal ein bisschen im Schatten. Dieses Moritz, der so die Aufmerksamkeit auf sich zog, weil er eben anders war. Wie war das für Sie als Mensch, der aus dem eigenen Leben ja auch herausgerissen wurde.
Ja, das gerade die Frage mit dem Bruder und der Gerechtigkeit, wie man seine Aufmerksamkeit verteilt, das war schon schwierig. Also es hat mich auch voll gefordert. Insofern hätte ich in diesen ersten Jahren auch nicht weiter Theater spielen können. Denn die Förderung, die Moritz gebraucht hat, die habe ich dann immer versucht, zeitlich und mit Spielen mit Jakob genauso zu verbringen. Und der hat aber den Braten gerochen und mochte das gar nicht. Also es war wirklich sehr kompliziert.
Man will gerecht sein, aber das klappt
ja,
nicht.
Ja, und dann merken das die anderen Kinder und sagen, na, du musst jetzt nicht gerecht sein. Ich will einfach, dass du mit mir spielst oder für mich da bist. Das zumindest hat mich das sehr geplagt, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nein, also Jakob hat es auch gut bei uns, auch wenn er einen behinderten Bruder hat. Ich würde heute ganz anders argumentieren, aber ich war noch so jung und so unerfahren.
Und Sie haben noch Theaterwissenschaft studiert, weil Sie irgendwann, glaube ich, auch was für sich selber brauchten.
Ja, also das war für mich der Hauptpunkt. Ich habe plötzlich gedacht, wo bin ich denn gelandet? Ich bin nur noch Hausfrau, Mutter, Förderin. Und wo ist das Theater, wegen dem ich mal nach Berlin gegangen bin in meinem Leben? Mhm. Und Schauspielerin ging nicht mehr, das war klar, wegen der Abendvorstellung. Und dann habe ich nochmal Theaterwissenschaft studiert hier an der Humboldt-Uni. Und das war fantastisch. Das war genau richtig und das hat mein Leben wieder in die Balance gebracht.
Was war so fantastisch daran, wenn man gewohnt ist, auf der Bühne zu stehen, zu tun, diese ganzen Denkprozesse zu machen? Sie kannten es dann von allen Seiten?
Ja, oder also das war so fantastisch? Dieser Bereich Theaterwissenschaft an der Humboldt-Universität war einfach großartig damals. Das war auch eine Enklave der Freiheit, wo man über alles reden konnte, wo alle modernen Theatertheorien besprochen wurden. Ich lernte plötzlich Theater nochmal von der theoretischen Seite kennen. Das war ganz toll. Das war ein wunderbares Studienjahr. Also für mich war das, ich habe gesagt, wie ein Jungbrunnen. Und also das hat mich dann aber auch dazu gebracht, diesen Zirkus zu gründen, weil ich hatte jetzt Schauspielunterricht gehabt und hatte damit das Handwerk, ich hatte die Theorie und ich hatte meinen Sohn mit den Erfahrungen. Dadurch, glaube ich, konnte das so gut gelingen, dass ich Rambazamba gegründet
habe. Und der Anfang von Rambazamba war eine Art Zirkus als Gegenmodell zu einem Weihnachtsmärchen, wo lauter Kinder auf der Bühne standen, die das, was gefordert wurde, nicht konnten. Richtig. Und das, was sie konnten, nicht zeigen durften.
Genau. Und die Kinder im Zirkus konnten ihre Fähigkeiten zeigen. Das ist ja Zirkus. Mhm. Vorführen von Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und wenn man diese Dinge, die einfachen Dinge, die sie können, gut präsentiert mit Poesie, Musik, Kostümen, dann plötzlich sind alle bezaubert und sagen, das ist ja fantastisch, was derjenige kann, ja.
Rambazamba, tolles Klangwort übrigens. Wer hat dieses Wort gefunden?
Ich. Weil ich fand, der Verein heißt Sonnenuhr e.V. Das ist die Kunstwerkstatt, die wir zusammen gegründet haben. Der
Sie und ihr damals, damaliger Lebensgefährte.
Genau. Mhm. Und Rambazamba, also Sonnenuhr ist ja doch, das ist die ganze Kunst mit gemeint und auch es ist lieblicher. Und ich habe gesagt, unser Theater ist so wild und anarchistisch. Rambazamba muss es sein.
Rambazamba.
Das wird zwar manchmal auch mit Kindertheater so ein bisschen in Verbindung gebracht, aber wer einmal da war, denkt keinen Moment mehr
Kindertheater. Das Wort hat schon Bewegung und, ja, und hat Klang.
Ne? Finde ich auch.
Was ich sehr interessant finde, Sie haben 2017 die Leitung von Rambazamba abgegeben an Ihren zweiten Sohn, an den Jakob. War das eigentlich selbstverständlich, dass der Jakob das macht?
Nein, also lange Jahre nicht. Jakob war ja lange Jahre bei uns in allen, kommt ihm natürlich zugute, in allen Gewerken bei uns tätig und anwesend und hat sich sehr vieles selbst beigebracht. Er war dann auch leitender Tontechniker, hat komponiert, elektronische Musik. Aber an Regie hat er auch nie gedacht, weil seine Eltern waren Regisseure. Also man wird nicht das, was die Eltern sind eigentlich.
Und er war das Kind, was bei allem Bemühen, haben Sie uns eben erzählt, bei aller Liebe auch manchmal sicherlich zu kurz gekommen
ist. Ja, das glaube ich schon. Das glaube ich schon, obwohl man das nicht wollte und bewusst ist es mir nicht. Aber ich habe immer, also ganz viel versucht.
Lässt sich gar nicht vermeiden.
Ja, und auf der anderen Seite gab es unglaubliche Bemühungen von mir, was für Kinder auch nicht angenehm ist, wenn die Eltern sich zu sehr bemühen. Also er hat irgendwann gesagt, ich habe hier die Nase voll von der Tontechnik. Wie viel Weiberrevuen soll ich denn noch hier am Ton erleben? Ich studiere Regie. Gesagt, getan. Und dann war die Zeit, wo ich dachte, ich war dann auch 67 und dachte, es ist doch an der Zeit. Ich wollte nicht das leiten, bis alle sagen, wie lange klebt die denn da noch, sondern doch bei Kräften noch rausgehen. Und dann bot sich das an, dass Jakob Diplom gemacht hatte und bei uns zwei sehr schöne Inszenierungen. Und da hat der Vorstand gesagt, das wäre doch ein Nachfolger.
Ich sag's jetzt doch, Sie sind Mitte 70, glaubt kein Mensch.
Aber das ist ja heute so.
Aber Sie inszenieren noch immer und Sie sind wahrscheinlich
jetzt nicht
auch
mehr.
Immer...
Jetzt eigentlich
jetzt
nicht.
Jetzt ist
mehr.
Schluss?
Ja, ja, ich denke
Sind Sie
schon.
Sicher, dass Sie da keine falsche Nachricht verbreiten? Die letzte Inszenierung war im letzten Jahr. Sie ja, werden bestimmt noch mal schwach, oder?
Mal sehen.
Jetzt
ist erstmal das Buch dran, dass das sozusagen unter die Leute kommt. Und,
aber ich stelle fest, wir haben innerhalb von 20 Sekunden von einem entschiedenen Mein jetzt schon einmal sehen.
Ja, man weiß es nie so ganz genau, ne, wenn ein ganz reizvolles Projekt ist. Aber ich muss auch sagen, im Moment sind andere Bedingungen in diesem Theater. Also es wird sehr schnell produziert.
Was heißt das in diesem Zusammenhang?
Schnell sind Stücke fertig. Ich habe 2 bis 1 Jahr gebraucht. Also dann, als die Schauspieler Arbeitsplätze hatten, also nur noch Schauspieler waren, dann habe ich auch, wollen wir sagen, Stücke in einem Dreivierteljahr gemacht, aber nie in 8 Wochen.
Das müssen wir noch mal klären. Jetzt haben die Schauspieler Arbeitsplätze. Ja. Was heißt das und wie war das anders?
Ja, wir sind in einer Kooperation mit einer sogenannten Behindertenwerkstatt. Unsere heißt Via Blumenfisch. Und die Schauspieler haben einen Arbeitsvertrag dort. Und der Arbeitsinhalt ist Theater. Und der Arbeitseinsatz ist nur bei uns. Also sie können nicht für irgendwas anderes jetzt genommen werden, für Küchendienst oder so. Sie sind wirklich von Beruf nur Schauspieler. Das ist ein riesen toller Erfolg.
Und das beginnt jeden Morgen um 9, ne?
Mit 9,
Körpertraining,
ja,
um 9, genau. Und Sprechtraining.
Ja, wirklich. Wenn wir jemanden haben, der das macht, das ist immer eine Frage des Geldes. Aber auf jeden Fall mit Training, auch Schauspieltraining. Und wird aber in schneller Folge produziert. Das sehe ich persönlich, ja, ein bisschen kritisch, aber das darf ich ja auch, weil ich habe immer mehr Zeit gebraucht. Und das war diesmal bei Rosita auch eben nur 9 Wochen.
Donna Rosita bleibt ledig, das Stück
genau,
von Lorca, das letzte,
Winkler,
was sie gemacht haben.
Aber insofern war das auch ein bisschen anders, als ich sonst gearbeitet habe.
Aber man muss dazu auch sagen, dass viele der Rambazamba-Spieler natürlich seit Jahrzehnten dabei sind. Das ist auf diesem Weg eigentlich eine Ausbildung gab.
Ja, so ist es.
Für
also das
Schauspieler
haben wir immer,
mit Handicap.
Wir haben immer gesagt, jedes Stück, was wir machen, ist gleichzeitig weitere Ausbildung. Und übrigens auch nicht verkehrt, weil wenn man abstrakt Stimmtechnik und so mit ihnen übt, zumindest damals kam gar nicht. Wenn ich gesagt habe, komm, wir müssen rufen, weiter ist jemand im Wald, der muss uns hören. Oder wir müssen, also immer das Sinnliche, Bildliche mit eingebracht. Dann wussten die genau, wie sie ihre Stimme einzusetzen
hatten. Das ist
hatten.
Der Trick, ne? Ruf in den Wald, nicht ein stabiles A im Forte.
Genau.
Frau Höhne, Moritz, hört er uns jetzt eigentlich zu?
Nein, Moritz ist auf dem Weg ins Deutsche Theater. Es gibt eine Kooperation, Rambazamba Deutsches Theater. Und da gibt es ein Projekt, also Autorentage, das ist jedes Jahr. Und das ist ein inklusives Projekt. Sie schreiben also ein Stück mit einigen Rambazamba-Schauspielern zusammen. Was mich sehr interessiert, weil Moritz so schlecht spricht. Also, wo ich sehr gespannt drin bin, welche Texte können Sie ihm entlocken? Denn er ist klug, er kann unglaublich viel nachdenken und versucht es auch auszudrücken. Aber ganz intellektuell ist es nicht, aber es ist intelligent.
Sie leben bis heute mit ihm in einer Art WG.
WG, genau.
Ja. Moritz, wenn er zu Hause wäre, würde er zuhören? Fand er das aufregend? Dass
ja, ja, fand das ganz aufregend, dass ich heute mit dem Auto abgeholt werde. Und das fand er schon also ungewöhnlich und guckte immer, ob das Auto vor der Tür steht. Und ja, also, ja, ja, Moritz ist total zugewandt und an allem interessiert, was ich mache. Und er will das auch alles wissen, um das in sein Leben, in seinen Plan einordnen zu können.
Wie hat sich eigentlich das Publikum verändert, wenn es sich verändert hat in 30 Jahren Rambazamba? Ganz kleine Anfänge, inzwischen zwischendrin dann Wiener Burg und europäische Städte. Wie hat sich das verändert?
Also, am Anfang waren natürlich vor allem Eltern, Betreuer, Geschwister und Menschen aus dem Fachbereich da. Und das hat sich dann schlagartig geändert, eigentlich nach dem Erfolg von Winternachtstraum, aber auch mit Kaffee, Lehm und Tod, weil das so ein ganz verrücktes komödiantisches Stück war. Und damit sind wir sofort auf Gastspiel gegangen, nach Lissabon und sonst wohin.
Also wer sitzt im Publikum?
Na, jetzt ganz normales Publikum eigentlich. Und es hat sich nochmal gewandelt mit der Übernahme von Jakob. Der hat noch mehr junge Leute rangeholt. Viele, viele Theaterleute, die inzwischen auch alle hier inszenieren wollen, mitspielen wollen. Also ich würde sagen, also in der überwiegenden Zeit sind es dann auch Rambazamba-Fans geworden. Natürlich immer auch Eltern und Betroffene, aber sehr viel normales Publikum.
Wir kommen nicht umhin, über eins zu sprechen, Frau Höhne. Menschen mit Trisomie 21, die werden, seit es Frühtests gibt, kaum noch geboren. Das ist kein Vorwurf. Die wenigsten trauen sich so ein Kind zu. und wer wollte über ihre Entscheidung urteilen. Aber die Selbstverständlichkeit, dass man als Frau, als Paar ein Kind bekommt und eben das annehmen muss, wie sie es mussten, was es ist und damit lebt. Und sie leben gerne mit dem Moritz und es ist viel draus geworden. Diese Selbstverständlichkeit ist abhanden gekommen. Und ich wäre mir sicher, dass ihre Schauspielerinnen und Schauspieler das mitbekommen, dass ihresgleichen immer weniger werden. Ist das eigentlich auch ein Thema?
Ja, also wir haben es selber auch reingebracht in die Gruppe, das Thema, als damals der Bluttest so durchgedrückt werden sollte und diese großen Ethikdebatten waren. Wir haben ein Stück gemacht damals, das heißt Mongopolis. Mhm. Und da geht es um die Auswahl perfekter Wesen und also die Züchtung perfekter Wesen und die Auswahl nicht perfekter. Da kamen wir natürlich auf die Euthanasie, auf all das und auf die Themen, die heute stehen, kamen wir zu sprechen. Und viele können das sehr deutlich formulieren und sagen auch, wir wollen, dass Menschen wie wir weitergeboren werden. Ja? Mhm. Also das ist das Dramatische oder das Schlimme finde ich eben, dass das auf den Endnutzer alles verschoben wird, dass die Politik das wegschiebt von sich und sagt, sollen doch die Eltern entscheiden. Damit sind sie überfordert. Damit sind die Eltern überfordert.
Es ist natürlich auch eine völlig andere Situation, dass man Eltern heute die Möglichkeit dieses Tests gibt. Ich glaube, niemand kann wirklich sagen, aus der Theorie heraus, wie er sich entscheiden
Richtig.
Würde. Diese Entscheidung hat das Leben ihnen abgenommen, ne?
Ja, Moritz also war auch da. Die Gesetzgebung, also es war ja nicht anders möglich. Ne?
Ich komme drauf, weil Sie Ihrem Buch dann mit Rambazamba, Theater und Leben zwischen Tiefen und Höhen ein Wort des französischen Soziologen Jean Baudrillard vorangestellt haben. Das Verbrechen ist nie perfekt, aber die Perfektion ist immer ein Verbrechen.
Richtig.
Das ist ein todernster Satz vor einem meistens sehr unterhaltsamen, sehr lebensprallen Buch. Wie ist der da hingekommen?
Das Leben mit Menschen wie Moritz lehrt einen das, weil es geht gar nicht um das Perfekte, sondern das Lebendige ist gerade in dem Unperfekten, in dem Abweichen, in der Parodie. Also das ist das, was mich so begeistert an diesen Schauspielern eben, dass sie, wenn sie perfekt wären, würden sie überhaupt nicht mehr interessant sein. Sie spielen dadurch mit den Dingen, sie machen die Differenz auf, ja, zu dem, was wir erwarten oder was sozusagen die Gesellschaft für perfekt hält. Und sie beleuchten praktisch wie von hinten, wie sozusagen die Narren gucken nochmal von unten auf alles. Und die sind natürlich nie perfekt, die Pirots und die Harlekine und so weiter. Aber das ist ihre Qualität, dass sie das relativieren können. Darum sind sie unentbehrlich, diese Menschen in unserer Gesellschaft.
Das ist ja auch das Wunder, ne? Wenn ein Otto Sander kam, eine Angela Winkler kommt oder ein Regisseur wie Dimitar Gotcheff vor ihnen, glaube ich, sogar eine Verbeugung ja, gemacht
hat. Er hat gekniet vor mir.
Noch mehr.
Es war nach Lost, Love Lost, weil er gerade sich die Zähne ausbiss, auch an einem Shakespeare.
Aber die suchen natürlich auch was... Eine Inspiration selber für sich.
Genau.
Die suchen nicht die Beobachtung dessen, was unzulänglich ist. Das wäre ihnen, glaube ich, zu langweilig.
Also die suchen. Ja, aber die suchen schon das Unzulängliche. Das haben sie auch in ihren Inszenierungen. Also Castorf hat es ja immer in seinen Inszenierungen auch gehabt. Und dieses Verrücktheiten, dieses Archaische, was bei ihnen so herausbricht, das ist schon das, was einen interessiert an diesen Schauspielern. Und jetzt sind es ja nicht nur Schauspieler, sondern Menschen. Und die lehren uns ja immer zu. Also die eine Schauspielerin will keine Änderungen. Und da wird auch mal ein Flugzeug verpasst, weil sie sagt, nein, mein Mantel hing da. Und jetzt hängt er nicht mehr da und den nehme ich nicht. Also die,
das geht immer nicht glatt. Immer was Unvorhergesehenes
ist dabei. Also die wenigsten Dinge gehen glatt und man muss sich wirklich auch die Mühe geben, dahin zu gucken, warum verweigert der sich jetzt eigentlich?
Frau Höhne, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht, dann mit Rambazamba, Theater und Leben zwischen Tiefen und Höhen. Und so, wie Sie mir jetzt begegnen und so, wie Sie jetzt erzählen, ich habe das Buch gerne gelesen, das sage ich gleich, kann ich mir so schwer vorstellen, dass Gisela Höhne ich glaube, es sind fast 400 Seiten, stillsitzend am Schreibtisch. Ich kann mir das so schwer vorstellen. Sie als Buchschreiberin, wie ging das?
Ach doch, das hat schon Spaß gemacht. Also weil ich war ja so voller Geschichten. Und es gab auch einen ganz starken Antrieb. Weil mein Sohn macht natürlich, ist ja auch völlig in Ordnung, alles anders. Mhm. Und da verschwand so vieles von dem.
Der Jakob, der heutige Theaterleiter.
Ja, und es verschwand einfach so viel von Erfahrungen, von Geschichten, von wichtigen Arbeitsschritten, die ich denke zum Verständnis, also ich meine, die Schauspieler sind ja irgendwann mal so geworden. Jetzt sind sie schon großartig und geben ihr Wissen automatisch an die Nächsten weiter. Aber wir haben es mal mit erfunden. Und da habe ich damals gesagt, sofort gesagt, ich schreibe ein Buch. ich muss ein Buch schreiben, da muss das alles rein. Mhm. Und dann, immer mit großen Pausen, habe ich dann gerne auch da gesessen und geschrieben und hatte auch Unterstützung.
Alles drin ist bei Dann mit Rambazamba, Theater und Leben zwischen Tiefen und Höhen von Gisela Höhne. Und ich sag mal ganz ungeschützt, dieses Leben haben Sie wirklich gut und eindrucksvoll hingekriegt, schon jetzt. Von Herzen alles Gute für Sie, Frau Höhne, für alles, was noch kommt, und danke.
Ja, vielen Dank.